Mein lieber Chin, ich sag dir mal eins, meine Aufnahme ist ausgelöst.
Und auch meine Aufnahme läuft.
Und ich löse die Stoppuhr aus.
Oh ja.
Und sie läuft sommerlich frisch. Läuft diese Stoppuhr mal wieder. Und bitte.
Wir zählen ein mit 3, 2, 1.
Nur für Gewinner.
Jetzt zählen wir schon ein, sonst klatschen wir immer ein. Aber auch das hat hervorragend funktioniert, obwohl wir uns lange nicht gehört haben.
Ein Klatschen, ein Zählen. Timo, es ist unglaublich. Hallo, ich begrüße euch alle daheim vor euren Podcast-Endgeräten und ich begrüße auch meinen Partner in Crime, meinen Auszubildenden, heute mal auf Urlaub in Deutschland, muss man sagen. Und Timo, in der gleichen Zeitzone, diese Gelegenheit konnten wir uns nicht entgehen lassen, nicht wahr?
Absolut nicht. Wir sind in der gleichen Zeitzone, aber wir verraten nicht, zu welcher Zeit wir aufzeichnen.
Nein. Zeitlos in einer Zeitzone.
Zeitzone können wir verraten, welcher Tag heute ist, können wir nicht verraten. Wir wissen, dass diese Folge höchstwahrscheinlich ausgestrahlt wird am 4. Juli, wie es ja so schön heißt. Also nicht am 4. Juni, der ist ja schon gelaufen, sondern am 4. Juli. Und wollen wir einen kleinen Hinweis geben, wo wir uns zeitlich ungefähr bewegen. Also ich sag mal so, wir sind nach dem großen TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump. Wir wissen aber nicht, ob Deutschland noch Teilnehmer der EM ist oder nicht. Also da bewegen wir uns. Also wer jetzt grob rausfindet, welcher Tag heute ist, was wollen wir sagen? Der gewinnt 2 Freikarten für eine Show von Chin Meyer. Das ist doch mal schön, oder? Wer errät, an welchem Tag wir aufzeichnen? Ich gebe auch einen weiteren kleinen dezenten Hinweis, an welchem Tag wir aufzeichnen. Nämlich, indem ich das Schönste mache, was ich auch in diesem Sommer machen darf. Ich gucke nämlich mal ganz kurz auf den DAX. Und der DAX steht heute an diesem ominösen Tag, an dem wir nicht genau verraten werden, an diesem Tag, der sich schon dem Wochenende entgegenneigt, um nochmal einen kleinen Tipp zu geben.
Oh, du gibst ja immer mehr Hinweise.
Das ist der Wahnsinn. Ja, aber Tickets für Chin Meyer, die will man sich auch verdient haben.
Die wollen auch verdient sein.
Genau, absolut. Heute steht der DAX bei, würde ich sagen, zufriedenen 18.322,96 Punkten, ganz leicht im Plus. Und das, obwohl wir eigentlich ja fast unmittelbar nach der TV-Debatte von Joe Biden und Donald Trump sind. Und auch der Dow hat sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, steht bei 39.164,06 Punkten. Also insofern, da ist alles in Ordnung. Lieber Chin, bei uns ist auch alles in Ordnung.
Alles in Ordnung.
Wir sind so ein bisschen in so einer halben Sommerpause. Wir lassen uns das ein bisschen gut gehen, wollten uns trotzdem mal melden, weil wir uns beim letzten Mal nicht so richtig verabschiedet haben. Und ihr ja auch gar nicht wisst, wann wir kommen, wie wir kommen, wann wir wiederkommen, was wir so alles machen. Aber wir dachten, wir senden mal einen kurzen launischen Gruß, oder?
Wir senden einen kurzen launigen Gruß, auch weil Gewinner einfach sich die Freiheit nehmen, dann zu senden, wann sie wollen.
Absolut.
Und wie gesagt, es gibt diese 2 Freikarten, wenn ihr es erratet, in meiner Show in Icking am 3. August, südlich von München. Macht euch einen schönen Urlaubstag. Kommt vorbei, 2 Freikarten am 3. August. Kabarett unterm Apfelbaum, also es ist draußen, es wird großartig, wenn es nicht verregnet.
Das klingt doch mal nach Kleinkunst. Das ist
Liebe Leute. Ich halte die Fahne hoch.
Sagen wir, wie es ist. Es ist und bleibt Kleinkunst unterm Apfelbaum, irgendwo südlich von München, soweit es da nicht überschwemmt ist. Der Sommer ist ja super. Es ist ja immer wieder ein Sommer voller Gewinner. Wir sammeln, weil wenn wir dann irgendwann in der zweiten Jahreshälfte wiederkommen, da wollen wir euch natürlich mächtig was servieren. Ich muss sagen, ich bin in den letzten Wochen vor allem über einen Gewinner gestolpert, weil lieber Chin, du weißt ja immer, die erste Milliarde ist immer noch die schwerste, oder?
Ich weiß. Es ist mir auch schwer gefallen damals. Ja.
Selbst obwohl ich jetzt in den USA bin. Es ist ein permanentes Dranbleiben, Ackern, auch wenn wir hier so sommerlich, launisch, frisch rüberkommen. Wir arbeiten natürlich in Anführungsstrichen hart dafür, dass es bei uns auch mal läuft. Und einer versucht ja auch gerade den Weg ein bisschen zu verkürzen zur ersten Milliarde. Ich finde, er macht etwas sehr, sehr Sinnvolles. Okay. Er hat sich nämlich vorgenommen, Apple zu verklagen.
Immer sinnvoll.
Ich finde die Begründung vor allen Dingen wirklich gewinnerlich. Es handelt sich um einen Mann in England, der in allen Artikeln immer nur Richard genannt wird. Und Richard macht Apple dafür verantwortlich, dass er jetzt in einem Scheidungsprozess ist von seiner Frau. Und da ist etwas sehr, sehr Unschönes passiert. Nämlich Richard sagt, also laut Aussagen der Times, dass er, wie soll man das sagen, im Austausch mit Prostituierten war. Und zwar
Was?
über iMessage, dem Instant-Messaging-Dienst von Apple. Und er hat darüber kommuniziert und hat dann aber, wie es sich für einen Familienvater und verheirateten Mann gehört, auch immer wieder diese Nachrichten gelöscht. Und Apple hätte ihm immer wieder kommuniziert, dass diese Nachrichten auch wirklich von allen Geräten gelöscht wurden. Aber waren sie gar nicht. Denn seine Frau entdeckte demnach kurze Zeit später auf dem Familien-iMac die gesamten Nachrichten von Richard an die Prostituierten und auch die Rückantworten. Und daraufhin sagt dieser britische Geschäftsmann, hey, Moment mal, das geht nicht. Apple hat mir doch gesagt, die Nachrichten sind auf allen Geräten gelöscht, waren sie aber auch gar nicht. Und jetzt verklagt er Apple auf 5 Millionen Pfund, weil er sagt, so teuer ungefähr kommt ihm die Scheidung zu stehen. Autsch. Und es sei für seine Frau auch überhaupt nicht leicht gewesen. Also er ist mehr als 20 Jahre verheiratet und dass sie es jetzt, nur weil Apple diesen Fehler gemacht hat, auf diese brutale Art und Weise erfährt, dass er Kontakte zu Prostituierten hatte, das findet er sehr unschön und deswegen hat er diese Klage eingereicht und ich finde das einen echten Gewinner-Move. Ich finde vor allem, wie sich der sogenannte Richard verhält, auch sehr, sehr schön, weil es gibt tolle Aussagen von Richard. Ich habe dir mal eine rübergeschickt, wenn du die mal bitte vorlesen könntest.
Natürlich.
Ja.
Wenn ich in der Lage gewesen wäre, vernünftig mit ihr zu reden und sie es nicht so brutal erfahren hätte, wäre ich vielleicht noch verheiratet.
Ja, das mutmaßt Richard. Und das finde ich auch sehr schön.
Er hätte auch vielleicht gar nicht mit ihr reden müssen, weil sie es ja nicht erfahren hätte.
Ja, absolut. Das wird mir auch zu den Schlüssen komme ich gleich noch. Außer dem finanziellen Verlust habe die Scheidung natürlich auch gesundheitliche Probleme für ihn mit sich gebracht. Hat er sehr schön was drüber gesagt. Das klingt schon fast nach Aufnahme an der Leimner Schule der Hoffnungslosigkeit. Lies das doch mal bitte vor, was Richard da noch gesagt hat. Also über sich und seine Frau.
Ich dachte wirklich, ich würde einen Herzinfarkt bekommen. Eine Scheidung ist ein außerordentlich stressiger Prozess. Und man hat Kinder- und Familiendynamik. Meiner Meinung nach liegt das alles daran, dass Apple mir gesagt hat, meine Nachrichten seien gelöscht worden, obwohl das nicht der Fall war.
So, was sind die Lehren? Was können wir Gewinner davon lernen? Erstmal, wir wissen alle, Gewinner, moralisch einwandfreies Verhalten ist, wenn du nicht erwischt wirst. So, zack. Insofern hat er sich da nicht falsch verhalten. Er wollte nicht erwischt werden, hat alles getan, konnte sich aber auf Apple nicht verlassen. Und das Zweite ist ja immer, ich finde es sehr schön, dass er Apple die gesamte Schuld dafür gibt. Denn die Frage ist ja immer für uns Gewinner, wie bekommen wir aus dem Wort verantwortlich das Ich raus? Das wollen wir immer eliminieren. Und verantwortlich heißt es dann ja nur noch.
Verantworte
du das bitte, Apple.
Ja.
Nicht ich.
Ja.
Also ich habe keinen Scheiß gebaut. Ich habe alles richtig gemacht. Und die Londoner Kanzlei Rosenblatt, die fletscht sich jetzt schon die Hände, weil die überlegen in der Tat eine Sammelklage gegen Apple einzureichen.
Natürlich.
Weil es gibt vergleichbare Fälle, wo eben diese Nachrichten auch nicht überall gelöscht worden sind. Und da scheinen sich einige die Hoffnung zu machen, da ein bisschen was rauszuschälen und den Weg zur ersten Milliarde ein bisschen zu verkürzen. Also insofern zwei große Schlüsse für uns Gewinner, wie man sich moralisch einwandfrei verhält und natürlich keine Verantwortung übernehmen. Kann man nicht besser machen, lieber Richard.
Ich möchte mich dieser Klage übrigens anschließen, Timo.
Hast du ein ähnliches Problem?
Es wird eine Sammelklage, weil ich habe auch ein Problem mit Apple und zwar, ich weiß nicht, ob du das auch schon hast, wenn jemand dir eine Nachricht auf deiner Message-Box hinterlässt, also eine Sprachnachricht, also das, was wir früher AB nannten, dann kommt das in der Regel einen Tag bis drei Tage später bei dir an.
Ist
bei
so?
Mir jedenfalls.
Ja, bei dir
das
jedenfalls.
Ist so. Ja.
Ich weiß, ich habe die deaktiviert. Bei mir spricht da gar keiner mehr drauf.
Das war vernünftiger Schluss. Aber das ist tatsächlich so. Es kommt einfach ein paar Tage später an. Es sind mir schon wahnsinnig viele lukrative Deals durch die Lappen gegangen. Und ich möchte Apple an dieser Stelle auf 4 Milliarden Euro verklagen, die mir durch diese Nachlässigkeit von Apple
Zu Recht. Ich meine, wir wissen alle, wie du nachgefragt bist, was da für dich auch in der Privatwirtschaft gerade läuft und wenn dann sich auf einmal, was ich mir gar nicht vorstellen kann, sich die Arbeit, die Auftraggeber für andere Künstler entscheiden, was dir da durch die Lappen geht, lieber Chin. Kriegst du ja so, fast schon sowas wie Mitleid von mir an dieser Stelle. Insofern kann ich dir da nur empfehlen, deaktiviere ganz schnell diese Mailbox, aber auf Apple ist einfach kein Verlass.
Es ist kein Verlass mehr auf Apple.
Wo wir gerade beim Thema deaktivieren sind, muss ich ja sagen, für mich in den letzten Wochen gab es noch einen anderen ganz, ganz großen Gewinner, natürlich aus der Finanzindustrie.
Ja.
Du weißt, von wem ich rede.
Ich lache, weil ich ahne schon, wen du meinst. Ja, genau.
Ja.
Ist es unser Larry?
Ja, natürlich.
Es ist unser Larry Fink.
Larry Fink, natürlich der CEO von BlackRock. Larry Fink ist vor allen Dingen nochmal auch einer breiteren Masse bekannt geworden, weil er ja immer regelmäßig seine Briefe schreibt an die ganzen CEOs dieser Welt. Und im Prinzip muss man sagen, weil BlackRock der größte Vermögensverwalter der Welt ist, richten sich unfassbar viele Firmen nach dem, was Larry Fink in seinen jährlichen Briefen mitteilt. Und vor, ich glaube, es war ungefähr vor 4 Jahren, kann man das sagen? 2020
ja,
war es,
glaube ich. Ich glaube, 2019 war das ungefähr.
Ah, vielleicht
ungefähr.
Sogar 2019. Vielleicht sogar, das
keine
kann
Ahnung,
gut
irgendwo
sein.
In dieser Zeit. Gewinner legen sich nicht fest.
Ja, Gewinner legen sich niemals fest.
Und Larry immer im Fink, Ungewissen. Larry hat dann halt diese Briefe geschrieben.
Genau, und er hat Larry Fink ihm geschrieben. Oh bitte, wir reden gerade übereinander, das geht natürlich gar nicht. Wir hätten uns so vorgenommen, nicht übereinander zu sprechen, jetzt machen wir das andauernd. Was hat Larry damals geschrieben? Bitte.
Dankeschön. Erstmal tief.
Bringen wir mal wieder Ruhe rein. Wir sind sommerlich so frisch, aber auch aufgeregt, dass wir uns wieder hören.
Freudig erregt. Die Pferde gehen mit uns durch, so wie sie auch mit Larry Fink damals durchgegangen sind. Wie gesagt, dieser großartige CEO von BlackRock. Und Larry war der Erste, der wirklich blaue Briefe an die Unternehmen geschrieben haben, dass sie grüner werden sollen.
Absolut.
Ne? Also es gab Ermahnungen wie damals in der Schule, wenn ihr nicht grüner werdet, dann wird BlackRock aufhören, in euch zu investieren.
Richtig, hat damals richtig harte Worte benutzt. Ja. Die Klimakrise erzwinge einen fundamentalen Wandel des Finanzmarkts. Künftig werde das Geld seiner Anleger bevorzugt in solche Unternehmen stecken, die bei ihren Geschäften an die Umwelt, Environment, an das Soziale, Social und die Regeln guter Unternehmensführung, Governance, also kurz ESG, du hast es schon ein paar mal erwähnt. Nur wer das beachtet, sich an diese Regeln hält, da wird er auch dafür sorgen, dass da das Geld hinfliegt. Und für dieses Kürzel ESG, und da hat er eigentlich einen schönen Nebensatz eingestreut, da müssten die Politiker jetzt nur noch die passenden Standards entwickeln. Dann werde die Finanzindustrie das Kapital schon in die gewünschte nachhaltige Richtung lenken. Und weil Larry Fink das geschrieben hat und weil BlackRock wirklich so eine Macht hat, muss man auch sagen, sind die Politiker losgerannt, haben gesagt, das wollen wir ernst nehmen, weil es ja auch auf einmal von vielen CEOs verlangt wurde, hey, wir wollen grüner werden, das muss umgesetzt werden. Bitte, Brüssel, mach da die Rahmenrichtlinien für ESG. Was daraus entstanden ist, ist ja wirklich, also man muss sagen, da hat Larry Fink ja ein riesen Bürokratieschiss reingelandet in die gesamte Wirtschaft. Richtig losgetreten. Ja. Alle müssen jetzt auf einmal reporten, alle müssen diese Richtlinien einhalten. Ja. Die Europäische Union hat im Prinzip nur versucht, das umzusetzen, was die Finanzwirtschaft vorgibt. Natürlich. Mit dem Resultat jetzt, was ist eingetreten?
Alle sagen, wir brauchen Bürokratieabbau, am besten müssen wir die EU abbauen, ganz rausschmeißen und sagen wir so, Umwelt ist out.
Umwelt ist out, genau richtig. Larry Fink hat gesagt, ESG wurde viel zu oft auch missbraucht für Greenwashing. Ja. Mit dem Label möchte er eigentlich gar nicht mehr arbeiten.
Nein.
Grün ist eigentlich auch gar nicht mehr so angesagt und er sagt, also diese Standards, die hat er wieder kassiert und hat gesagt, da müssen die eigentlich gar nicht drauf achten. Grün spielt keine Rolle mehr, außer eben natürlich für die Umwelt. Ich meine, der Klimawandel ist damit, die einen sagen so, die anderen so, der Klimawandel ist ja nicht vom Tisch, aber Grün spielt eben, Nachhaltigkeit spielt für die Finanzbranche überhaupt keine Rolle mehr und das ist ja das Entscheidende.
Das ist das Entscheidende. Es spielt für immer weniger Menschen eine Rolle. Ein Prozess, den wir angestoßen haben, den wir jahrelang unterstützt haben. Wir Gewinner sagen, wir haben noch einen Planeten zu verschrotten. Packen wir es an.
Da hast du so schnell einen rausgeballert, dass ich fast das Lachen vergessen hätte.
Ja, also manchmal dauert es ein bisschen bei dir. Aber deshalb bist du ja auch noch in der Ausbildung.
Bei uns beiden darf man ja nie zu genau hinhören. Ne? Das ist ja auch, wenn man im richtigen Moment weghört, entgeht einem zwar eine gute Pointe, aber man geht auch nicht zu sehr in die Tiefe. Das finde ich sehr schön. Und das Tolle ist ja, was Larry Fink hinterlassen hat. Also nach Schätzung der Bundesregierung kommt auf die Privatwirtschaft so um und bei Kosten für diese ganzen Nachhaltigkeitsberichte um und bei Kosten von 1,4 Milliarden Euro in den nächsten Jahren zu. Und das Tolle ist natürlich, es gibt ja immer auch Gewinner in solchen Sachen. Wenn man jetzt sagt, hey, von diesem grünen Angebot, was Larry Fink gemacht hat, da gibt es doch jetzt eigentlich nur Verlierer, weil die Finanzbranche hat mal wieder gezeigt, was sie am besten kann. Und das ist mal die aktuelle Welle reiten. Und wenn jetzt auch Donald Trump schon wieder in den Startlöchern steht, dann brauchen wir Grün sowieso nicht mehr. Und jetzt haben wir eine andere Welle, da setzen wir uns drauf. Aber es gibt ja Gewinner, weil natürlich diese ganzen ESG-Berichte, diese Nachhaltigkeitsberichte müssen natürlich zertifiziert werden, müssen natürlich geprüft werden.
Natürlich.
Und wer hat diese Aufträge bekommen? Natürlich die Wirtschaftsprüfer, Ernst & Young, PwC,
Pricewaterhouse.
Alle mit
unsere
dabei.
Freunde,
und insofern kannst du mir doch nicht erzählen, dass es da keine Gewinner gibt. Also die Gewinner sind mal wieder die Wirtschaftsprüfer und das beruhigt uns ja auch ein Stück weit.
Wahnsinnig. Ja. Das sind unsere Freunde, unsere Klienten, unsere Kunden im Prinzip. Und mein Kunde, Timo, bist ja auch du.
Das weiß ich. Und ich sag mal so, Ich will dir das abschließend einmal sagen. Wie heißt es immer so schön in der Finanzbranche? Ja. Wir können die Richtung des Winds zwar nicht ändern, aber wir können die Segel neu setzen. Ich glaube, den hatte ich schon ein paar Mal hier bemüht und das.
Das ist so ein schönes.
Die einen sagen, das ist Fähnchen in den Wind hängen, aber wir sagen, das ist Segel neu setzen. Und Larry Fink im richtigen Moment einfach mal deaktiviert und gesagt, ach, die Geschäftsidee war eine Zeit lang ganz geil, jetzt machen wir es wieder anders. Und wir Gewinner, wir werden immer profitieren davon, egal wie.
Natürlich. Wir wissen, wie es geht. Ich schneuze mich mal kurz und dann erzähle ich dir, Timo, wie du in ein paar Schritten zum Multimillionär wirst. Riesengeschäftsmodell, bleib dran, Augenblick.
Entschuldigung, während du dich schneuzt, habe ich mich da gerade verhört. Zum Multimillionär, da habe ich kein Interesse dran. Ich arbeite an der ersten Milliarde. An der ersten Milliarde arbeite ich, mein Lieber. So. Also zum Multimilliardär willst du mich machen. Aber ich bin ganz Ohr. Ich bin sehr gespannt darauf, bitte.
Also. Timo, du weißt, dass es Menschen gibt, die nicht ganz so grün sind wie wir beiden, die nicht permanent nach USA fliegen und so. Ja. Es gibt ja auch Menschen, beziehungsweise Firmen, die eine ganz, ganz grauenhafte CO2-Bilanz haben.
Ja, die einen sagen so, die anderen so, aber ist mir schon mal zu Ohren gekommen. Ja.
BP zum Beispiel.
Ja.
British Petroleum. Weil ihr Geschäftsmodell, das basiert ja komplett auf dem Verbrennen von fossilen Energieträgern.
Richtig.
So. Das ist heute nicht mehr ganz so partytauglich, wie du vielleicht weißt.
Ich weiß.
Und deshalb engagiert sich BP seit einigen Jahren auch ganz, ganz doll für die Umwelt.
Ja.
Ja, BP hat nämlich sogar verkündet, dass BP nicht mehr für British Petroleum steht, sondern für Beyond Petroleum.
Haben Sie das wirklich verkündet?
Das ist wirklich wahr, ja, wirklich wahr. BP steht für Beyond Petroleum.
Sag mal, ich will dir nicht vorweggreifen, aber hat BP nicht auch den ökologischen Fußabdruck? Haben die das nicht erfunden? Als
du ergreifst mir in der Tat vorweg, das ist schändlich.
Das cutten wir natürlich raus, genauso wie wir die Hinweise rauscutten, an welchem Tag wir aufzeichnen. Genauso wie wir rauscutten, dass wir diesen Beitrag mal wieder schneiden werden.
Team British Petroleum, bitte. Also, ja, die haben das in der Tat, die haben den CO2-Abdruck nach vorne gebracht, aber BP hat noch viel mehr getan. BP ist ein super Unternehmen.
Natürlich.
In Deutschland zum Beispiel gehörte BP auch zu den Mitinitiatoren der Charta der Vielfalt, in der sich Unternehmen zum behutsamen Umgang mit Minderheiten, also mit MigrantInnen, mit Homosexuellen und auch mit Frauen in ihrer Belegschaft verpflichten. Das ist so. Das ist schön.
Das ist so traurig.
Die Sicherheit, so schien es, nahm der Konzern wichtiger denn je. In BP-Bürogebäuden hängen Schilder, die Mitarbeiter auffordern, beim Gehen keinen Kaffee zu trinken, weil Verbrühungsgefahr besteht.
Ey, das nenne ich mal Achtsamkeit.
Und beim Treppensteigen das Geländer anzufassen, wegen der Stolpergefahr.
Absolut.
Ja.
Handlauf benutzen. Es gibt keinen Grund, den Handlauf nicht zu benutzen, wenn er vorhanden ist.
Völlig richtig, dazu ist er da. Es gibt ein paar Bakterien dran, aber egal. So. Im Kerngeschäft hingegen nahm BP es mit der Sicherheit nicht ganz so genau, weil Sicherheit kostet ja auch Geld.
Ja.
Die Nachhaltigkeit im Büro musste ja an anderer Stelle wieder eingespart werden.
Absolut.
Das beispielsweise
ist, ich sage immer, das Leben ist eine Querfinanzierung, oder lieber Chin?
Absolut, es ist eine Querfinanzierung.
Wenn man hier was raus hat, muss man woanders einsparen. Das ist eine grundlegende Gewinnerregel, vollkommen normal.
Schilder im Büro, Handlauf, das kostet Geld. Ja. Das musste eingespart werden, zum Beispiel an Ölexplorationsplattformen.
Natürlich.
Wie zum Beispiel Deepwater Horizon, wo es mit der Sicherheit nicht ganz so gut bestellt war, die dann auch explodierte 2010, die größte Umweltkatastrophe seit Tschernobyl, 11 Arbeit in das Leben gekostet.
Davon habe ich überhaupt gar nichts mitbekommen. Wann ist das denn gewesen? Also das muss ich nochmal nachrecherchieren, da scheint mir was nicht dran zu sein.
Ja, bitte. Also ich wiederhole es nochmal, es ist leider ein Fakt, Deepwater Horizon 2010, mal eben puff in die Luft geflogen, riesen viel Öl in den Golf von Mexiko ausgelaufen und wie gesagt 11 Arbeiter tot. Andererseits, Timo, muss man auch ihnen zugutehalten, sie sind nicht gestolpert und haben sich nicht am Kaffee verbrüht.
Absolut, also wie gesagt, da muss auch alles in die Bilanz nochmal einfließen, oder?
Absolut. Aber BP hat das leid getan, hat auch gesagt, nee, das war nicht ganz korrekt, da müssen wir ein Stück weit Verantwortung für übernehmen. Das ist ja das Schöne, wenn man sagt, man übernimmt Verantwortung, dann hat sich das Thema im Prinzip ja auch erledigt.
Das haben wir doch vorhin schon gesagt, deswegen haben wir auch die schöne Geschichte erzählt von Richard. Wie kriegen wir aus dem Wort verantwortlich das Ich raus?
Ich wieder
da raus. Bin ich mir Absolut. Sicher, das hat BP hervorragend gelöst.
Genial.
Ja.
Zusammen mit Shell und ihren anderen fossilen Freunden, den Buddies, haben sich eine ganz tolle Sache ausgedacht, von denen auch ihr und du profitieren können. So, Timo, erste Frage.
Ja.
Besitzt du einen Baum?
Ja, besitzt man einen Baum? Ja, ich besitze einen Baum, einen sehr schäbigen Apfelbaum. Steht hier im
Garten. Sehr gut, wunderbar. Pflanz noch einen dazu. Oh, okay. Und dann vielleicht noch einen, dann hast du nämlich einen Wald.
Ab drei ist ein Wald, das ist gut.
Ab drei ist ein Wald, absolut. So, wenn du da noch einen Keks unter einen deiner Bäume legst, hast du überdies ein schattiges Plätzchen.
Yeah, woo. Da zahle ich mal kurz ein in die Flachwitzkasse. Ja, danke, ja. Erledigt, danke. Auch das ist so, ausgeglichen.
Absolut. So, und jetzt beginnt das Geld verdienen.
Ja.
Du holst deinen Wald ab.
Ah, okay.
Ja. Egal wie groß.
Okay.
Du holst den sogenannten Harvester.
Ja.
Ein Holzvollernter. Das sind praktische kleine Maschinen, die vollautomatisch in den Wald durchpflügen und alles runterholen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und wenn es auf den Bäumen ist, dann erst recht. Ne? Diese Maschinen sind quasi der Harvey Weinstein des Forstes.
Bobby, ich zahle hier nochmal ganz kurz ein. Auch das ist ausgeglichen. Und bitte, jetzt haben wir schon was in der Showy-Kasse drin, ja, von vorhin, und was in der, ja, Flachwitz-Kasse. Also es füllt sich hier langsam. Also wir gehen mit einer guten Bilanzsumme raus aus dieser Folge.
Genau, das nennt sich dann also Forst Weinstein. So, und... Und nicht nur das, die Harvester holen auch das noch aus dem Wald raus, was eigentlich drin bleiben sollte. Bakterien in der Erde, wertvolle Pilzkulturen. Ja. Der Holzvollernter, das ist quasi Waldschlussverkauf. Ja? Alles muss raus. Du kannst ihn auch in vollem Zustand verwenden. Das ist ja ein Vollernter, kein nüchtern Draufgucker und vorsichtig Rausholer. Du kannst ihn auf Sylt einsetzen und dazu im Pony Ausländer rausgrölen. Das ist heute der Tage ja für niemanden mehr ein großes Problem.
Ich mache hier nur noch eine Strichliste. Das ist ja ein Wortspiel nach dem nächsten. Okay, du hast gerade die 10 gerissen. Super.
Ja, ja. Gut, wunderbar. Okay.
Okay, aber gute Idee.
Ja. Ich lasse den ganz billigen auch weg, der was mit problematischen, unwegsamen Gelände und
warum?
Gut, du kannst den Timo. Du kannst den Harvester auch in problematischen, unwegsamen Gelände einsetzen.
Ja.
Und ich denke da zum Beispiel auch an deinen Bart, der ja auch irgendwie nicht runterkommen will. Und da könnte man den auch nochmal verwenden. So.
Okay. Da sind auch viele Bakterien drin.
Mhm. Absolut, raus damit. Ja. Und Pilzkulturen nehme ich
an. Und Pilzkulturen, so, ja, über die wollen wir nicht reden.
Der Wald ist ab.
Ja.
Der Wald ist ab, weg. Das Holz ist meistbietend verkauft an Ikea, die es dann als nachhaltige Möbel weiterverkaufen. So, du hast eine kahle Fläche.
Ja.
So, jetzt kommt's. Schritt 3.
Ja.
Du bietest deinen nicht mehr vorhandenen Wald auf dem Markt an. Zuerst lässt du deinen mittlerweile abgeholzten, aber das erzählst du nicht so groß, du lässt deinen Wald, Wald, Anführungszeichen, zertifizieren von der sogenannten Ecosystem Value Association e.V.
Das hört sich schon mal sehr gut an.
EVA. Ja, dieser Verein berechnet mit dem eigens geschaffenen Regelwert, den sogenannten Waldklimastandard, den CO2-Speicherwert von Aufforstungsprojekten.
Na, siehste.
Ja.
Ja.
Also, das haben die einfach so ausgedacht. Die haben gesagt, ne, das hat ja einen gewissen Wert, wenn da so ein Forst entsteht.
Ja.
Und ich habe mir zum Beispiel nach dem gleichen Muster den Finance Comedy Climate Standard ausgerechnet, den sogenannten FCCS.
Ja.
Ne, also, wenn du jetzt hier sitzt und nicht im Ferrari über den Nürburgring heizt, dann wirst du gerade den Gegenwert von 0,5 Tonnen CO2 einsparen.
Das ist super. Das gefällt mir jetzt schon, diese Rechnung.
Ja. Ja, ja, genau, genau. Und das kannst du dann zertifizieren. So, der Waldklimastandard erlaubt dem jeweiligen Waldbesitzer dann den Verkauf von Zertifikaten zum Platz von bis zu 90 Euro pro Tonne. Und diese kaufen Firmen wie der von dir schon erwähnte Wirtschaftsprüfer PwC oder Deloitte oder Ernst & Young und sowas,
EW,
die kaufen die auf den sogenannten freiwilligen CO2-Kompensationsmarkt, den du auch bedienst, wenn du aus der Luft heraus zum Beispiel Bäume pflanzt.
Ja,
okay. Ja, also wenn du fliegst und dazu da Zertifikate kaufst, dass du jetzt, dass die CO2, ne? Und da kannst du, das ist das Schöne, du kannst jetzt auch bei BP CO2 frei tanken.
Das ist der Ausgleich, den ich da immer leiste.
Ja, dieser freiwillige Ausgleich, genau, der beruht auf diesen Zertifikaten.
Supergeil.
Ja,
also ich schreibe hier gerade wie wild mit, ich finde es super. Das Zertifikat beruht ja auf einem nicht vorhandenen Wald.
Ja, aber der wird noch wachsen.
Ah ja, natürlich. Ja.
Natürlich, ne? Mhm. So, du kannst also bei Lufthansa CO2-frei fliegen, du kannst bei BP CO2-frei tanken, du kannst mit Uschi von der Leyen CO2-frei im Privatflieger von Braunschweig nach Hannover fliegen.
Super.
All diese Dinge, genau. Ja. So, dann, und das ist Schritt 4, du erzählst der Politik von deinem geilen Projekt.
Oh.
Am besten, und das zählt am schönsten, irgendeinem grünen Umweltminister. Wenn du einem Grünen sagst, ich erhalte Wald, dann geht's ihm voll ab. Dann kriegt der ein Ejaculatio Forestis Precox. Ja? Diese Umweltminister, die erscheinen dann auf deinem Wald, den es nicht mehr gibt.
Okay.
Und die sagen dann so schöne Sätze wie, der rheinland-pfälzische Forst nimmt eine Vorreiterrolle ein, sowohl im Nachweis der klimapolitisch so wichtigen Treibhausgasbindung durch den Wald, als auch im Erkunden nachhaltiger Honorierungsmöglichkeiten für diese Leistungen.
Ja.
Das ist der O-Ton Katrin Eder von den Grünen, rheinland-pfälzische Umweltministerin.
Sehr schön.
Ja, also das Geile ist, vor der Zertifizierung wurden hier Bäume abgesägt. Nun werden lediglich wieder neue Bäume gepflanzt. Ja. Wie hieß das früher nochmal? Forstwirtschaft. Aber Klimaschutz klingt einfach geiler.
Super.
So, nun ist es so, Timo, dass sich in so einem Marktsegment, ja, da tummeln sich leider auch ein paar wenige, muss man sagen, schwarze Schafe. Mm,
unangenehm.
Der weltweit größte Waldzertifizierer, Verra heißt er, oder Ferra mit V, schlitterte 2023 in einen Skandal, nachdem rauskam, dass 90% der zertifizierten Wälder gar kein CO2 einsparten. Aber Timo, und das ist das Gute, Verra hat Verantwortung übernommen, beziehungsweise der CEO von Verra, ein Mann namens David Antonioli, der sagte, ich gebe zu, dass es ein Problem damit gibt, dass es sehr unterschiedliche Regelwerke gibt. Das schafft eine Menge Verwirrung. Satzende, Thema durch.
Es ist super.
Und dann trat er im Mai 2023 ohne Angabe von Gründen zurück. Und damit, Timo, ist der Skandal beendet, denn es sind ja Köpfe gerollt.
Absolut. Und er wird ja sicherlich weich gefallen sein, hoffentlich.
Ja, wenn ein Kopf rollt, während die Hand mit mehreren Millionen abgefunden wird, dann ist ein Skandal vorbei.
Ja, es muss, wie wir es schon mehrmals in dieser Folge erwähnt haben, es muss ausgeglichen werden.
Das nennt sich nicht russisches Roulette, das nennt sich kapitalistisches Roulette. Und das Spiel muss einfach weitergehen. So. Dabei ist dieser Wald, der jetzt ja dann langsam wieder wächst, jahrelang eine CO2-Schleuder. Also es liegt zum einen daran, dass Bäume nur langsam wachsen, zum anderen daran, dass im Boden gespeichertes CO2 ohne den Schatten und Schutz der Bäume jetzt freigesetzt wird. Ist egal. So,
und lieber Tschüss, jetzt frage ich dich, können irgendwelche Leute dafür, was dafür, dass die Bäume so langsam wachsen, dass die viel zu langsam wachsen, die Bäume? Dann müssen die Bäume sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr anstrengen, mal ein bisschen schneller zu wachsen.
Also das ist die Bäume sich auch fragen, haben wir denn ein Interesse daran, dass es auf diesem Planeten weitergeht für die Menschen? Und die Bäume haben daran kein Interesse.
Absolut. Ich sage mal, so Wachstum von so einem Baum, das ist auch so, da hat der Baum vielleicht auch das falsche Mindset. Einfach an der Stelle, wenn er da nicht schneller wächst.
Genau. Man muss also gucken, dass man auch Bäume mit dem richtigen Mindset erwischt. Und das ist ganz, ganz schwierig. Das können nur Leute, die diesen Podcast hören, die wissen, wie es geht, Gewinner ranzuzüchten. Schritt 5, Timo.
Ja, bitte.
Du definierst einen Exit-Punkt.
Natürlich.
Im Fall von Eva-Waldzertifikaten sind die nach 30 Jahren abgelaufen. Also genau dann, wenn der Baum groß genug ist, um im großen Stil CO2 zu binden. Ne? Das könnte er für die nächsten 300 Jahre tun, aber er ist dann leider auch groß genug, einen Profit zu machen, wenn man den Harvester wieder rausholt.
Richtig.
Ja.
Und der ist ja quasi permanent in Wartestellung, oder?
Der ist immer in Wartestellung. Schritt 6, du holst alles ab. Schritt 7, du hast wieder eine kahle Fläche für neue Zertifikate.
Hey, danach rufen doch immer alle, das nennt man doch Kreislaufwirtschaft, oder?
Absolut, absolut, das ist Kreislaufwirtschaft. Und Timo, das ist ja das Ding, Gewinner wissen, wie man neue Märkte entstehen lässt, wovor ja keine waren. Und ich habe jetzt, und das ist revolutionär, du kannst da quasi ganz weit vorne mit einsteigen, ich habe einen neuen Verein gegründet, der nach einem von mir entwickelten Verfahren, an dem sogenannten Geschwindigkeitsenergieindikator-Leistungsindex, kurz GEIL, G-E-I-L, berechnet einen Faktor, wie viel CO2 eingespart wird, wenn Menschen sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten.
Super.
Also wenn du schneller fährst, stößt du mehr CO2 aus. Das ist nicht gut. Aber wenn du die Geschwindigkeitsbegrenzung einhältst, dann gibt es Klimazertifikate, die du an BP weiterverkaufen kannst.
Super.
Dann klingelt die Kasse. Anreize statt Verbote. Und so, Timo, der militante Arm der Ölindustrie, also die FDP, die ist jetzt schon mit im Boot. Wir können nur noch gewinnen.
Ey, Wahnsinn. Ich bin jetzt schon begeistert. Alle Zuhörer in dieser Folge sind auch jetzt schon begeistert, weil ganz ehrlich, lieber Schön, du mit deiner Idee, ich, der mich sofort anschließe als Early Adopter, quasi alle Zuhörer in dieser Folge, wir sind gemachte Leute. Wir sind ja durch an dieser Stelle.
Wir sind jetzt durch.
Das Ganze, mir haben ja ein paar Sachen sehr gut gefallen. Allein schon das Relabeling, wie wir es immer nennen. Also mach einfach aus Forstwirtschaft Klimaschutz.
Natürlich.
Supergeil. Verkaufen Wald, der überhaupt nicht vorhanden ist, finde ich super. Dann wissen wir, das größte wirtschaftliche Erfolgserlebnis ist für einen Neoliberalen ist ja immer noch, wenn du deine Seele verkauft hast, obwohl du gar keine hattest. Das ist super. Da sind wir wieder bei Leere, bei Buddhismus im Kapitalismus. Selbst natürlich, wenn etwas leer ist, wenn etwas gar nicht da ist, kannst du noch ein Geschäftsmodell daraus machen. Ja. Da steckt so viel Schönes drin. Mhm. Leute, mehr können wir euch doch nicht mit in diesen Sommer geben. Nein. Anstatt zu sagen, schließt euch dieser Bewegung, diesem Geschäftsmodell von Chinmaya an. Kauft diese Zertifikate.
Ja, kauft die Geil-Zertifikate.
Geil. Geil. Ich sag mal so, möge die Geilheit der Finanzmärkte immer mit euch sein.
Amen.
Wann wir wiederkommen, das können wir ganz genau sagen.
Ja.
Und zwar
ganz genau. Irgendwann.
Bald, demnächst,
bald.
In naher
oder
Zukunft.
Ein bisschen später.
Oder erst Ende des Jahres, Mitte des Jahres. Also eine von diesen Optionen. Gewinner bleiben immer im Wagen.
Gewinner bleiben im Wagen und immer dran.
Aber wir wünschen euch einen weiterhin tollen Sommer, das können wir sagen.
Absolut. Genießt es, genießt das warme Wetter.
In diesem Sinne,
bis bald. Tschüss. Ich mache meine Aufnahme aus.
Nur für